Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Leben bis zum Lebensende, so lautet unser Thema heute. Und für die kommenden Stunde freue ich mich, dass Sie mit dabei sind, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und auch Sie sind eingeladen, sich zu Wort zu melden, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben. Und als Gesprächsgast darf ich ganz herzlich begrüßen Pater Hubertus Freiberg. Er ist Geistlicher, Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch in Allgäu. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Grüß Gott, Frau Engert, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch, an diesem Morgen mit Ihnen zusammen zu sein.
Sie leiten viele Gruppen, Sie halten Exerzitien und Tagungen, Sie sind auch immer wieder unterwegs für den weltweit größten TV-Sender EWTN, Sendungen zu produzieren. Und als Geistliche sind Sie natürlich sowieso mit dem Lebensende auch befasst. Da dürfen wir auch gespannt sein, welche Erfahrungen Sie uns auch da mitteilen können. Denn immer wieder liest man ja auch in der Zeitung von schwerstkranken Menschen, die mit ihren Angehörigen nur noch auf die Erlösung durch den Tod warten. Anhänger der Sterbehilfe befürworten daraufhin das aktive Herbeiführen des Todes, das allein sei menschenwürdiges Sterben. Und schließlich würden Sterbende Zeit und vor allem auch Geld kosten. Das passt nicht ins Konzept der Leistungsgesellschaft. Viele Menschen wissen außerdem immer weniger, wie sie mit Sterbenden und auch der Erfahrung des Todes umgehen sollen. Soziologen sprechen von einer sich ausbreitenden Unfähigkeit zu trauern. Lieber versucht man die Endlichkeit und auch den eigenen Tod zu ignorieren. Aber wie wirkt sich das auf die Seele des Menschen aus, wenn er das Altwerden als Lebensprozess nicht annehmen kann? Und was heißt denn eigentlich auch, gerade im Zugehen auf den Tod in der Lebensfülle zu leben? Wie können wir uns also im Altwerden auch mit unserer Existenz eins wissen? Das wollen wir uns fragen. Wir wollen natürlich auch diskutieren, wie kann man mit Sterbenden umgehen? Was ist wichtig auch zu wissen? Wie kann ein wahrhaftiger Umgang aussehen? Wie können Menschen auch begleitet werden, dass sie auch zu einer Versöhnung mit sich und mit ihrem Leben finden, dass sie auch Dankbarkeit empfinden können? Und was ist auch wichtig zu wissen für Angehörige, wenn sie denn auch ihre Verwandten zu Hause begleiten in den Tod, in das Sterben, auch in diesen Übergang hinein? Pater Hubertus, was haben Sie denn für Erfahrungen auch gemacht als Geistlicher oder auch als derjenige, der einfach schon Sterbende in den Tod hinein begleitet hat?
Ja, also ich habe ganz unterschiedliche Erfahrungen durch in der Tat ganz konkret Sterbende in den seelsorgischen Aufgaben, die ich habe, zu begleiten. Ich war auch ganz am Anfang bei einem der ersten Hospizbewegungen in Köln dabei, als sie in den 80er Jahren, am Anfang der 80er Jahre loslegten. So gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Eine der intensivsten Erfahrungen des Sterbens hatte ich eigentlich, als ich einmal in einem Krankenhaus bei drei Geburten dabei sein durfte, wo ich gemerkt habe, was es eigentlich heißt, Christus ist für uns gestorben, damit wir das Leben haben. Und da habe ich erlebt, wie auch ein Mensch, also die Mutter, jeweils bereit war, eigentlich sich völlig hinzugeben, um diesem Leben eigentlich diesen Dienst zu erweisen und auch diese Geburtswehen und diesen Schmerz zu ertragen und auf sich zu nehmen, damit dieses Kind hinein in das Leben kommt. Und da ist mir eigentlich so bewusst geworden, dass unser Leben hier auf der Erde eigentlich auch dieser Geburtsschmerz, wie es Paulus ja auch nennt, dieser Geburtsschmerz ins ewige Leben eigentlich ist. Und unsere Lebensbereitung so etwas ist wie das Heranwachsen im Mutterschoß, aber dann eben auch es den Geburtsvorgang braucht, der oftmals eben auch sehr schmerzlicher ist für beide Seiten, zum ewigen Leben hin. Also so ist die Bandbreite und Spanne zwischen was heißt Leben und warum leben wir und welche Befreiung auch oder welches Durchgangstor der Tod auch ist, mir in verschiedensten Bereichen begegnet.
Und merken Sie denn, dass gerade unter jüngeren Menschen heute der Tod eigentlich eher missachtet wird oder auch das Alter nicht geachtet wird, sondern dass man sich damit eigentlich überhaupt gar nicht auseinandersetzen möchte, dass vielleicht auch Jüngere eher den Anspruch haben, ja, dass sie überlegen sind, weil das Alter etwas ist, ja, wo der Lebensprozess einfach zu Ende geht und wo sie sich radikal dem entgegensetzen?
Also ich habe mal eine Statistik gelesen, wo es hieß, dass ein durchschnittlich deutscher Fernsehzuschauer im Jahr 10.000 Tote sieht, aber in seinem Leben eigentlich frühestens mit 50 einen wirklichen Toten sieht. Das bedeutet, dass wir in dem alltäglichen Vollzug von Gebären und Sterben das gar nicht mehr im normalen Usus haben, also im normalen Erleben auch haben. Wenn Sie sich vorstellen, mein Vater ist zum Beispiel bei uns zu Hause geboren und ist zwar dann bei uns nicht gestorben, aber viele Menschen erleben, dass sie im gleichen Haus geboren worden sind, wie sie auch sterben. Und das erlebt man ja heute kaum mehr, sondern sowohl das Gebären, wobei das ändert sich ein bisschen gerade wieder, und auch das Sterben wird ausgelagert in eine Klinik oder in einen Fachbereich, aber nicht zu Hause. Also dieser normale Vollzug des Kommen und Gehens, den ja auch die Natur kennt, der ist eigentlich nicht mehr in der normalen Wahrnehmung. Und so ist für viele Menschen auch so im Dorf oder in der Stadt nicht mehr erlebbar, dass ein Sarg zum Beispiel aus dem Haus getragen wird. Da kommt es dann abends oder morgens im Dunkeln der Bestatter, so dass man es möglichst nicht sieht. Oder ich habe aus Amerika gehört, dass da zum Beispiel auch Leichenwagen nicht mehr so benannt werden dürfen und auch nicht mehr schwarz sein dürfen, damit die Menschen ja nicht mit dem Tod konfrontiert sein dürfen und auch in Kliniken, dass man dann versucht, die Gänge freizuhalten, damit ja niemand sieht, hier ist jemand gestorben. Also der Tod ist ein Versagen häufig, was die Gesellschaft ausblendet. Und wenn Sie da eben fragen, was machen Junge damit? Sie erleben es zum einen nicht. Und wenn Sie es kurzfristig bei einem Alterskameraden vielleicht durch einen Unfall oder so erleben, dann wird es oft eben als Versagen gedeutet und schnell wieder ausgeblendet, weil man ist ja selber noch jung und hat das Leben noch vor sich. Und da ist sicherlich die Frage, was heißt auch Leben und wie kann Leben gelingen? Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und aber Sie haben recht, so wie Sie es auch in der Anmoderation gesagt haben, dass die Leistungsgesellschaft nicht mit alternden oder auch sterbenden Menschen gut umgehen kann, weil für die Leistungsgesellschaft Produktion und Produktivität der Maßstab ist. Und das widerspricht völlig dem christlichen Menschenbild, denn das christliche Menschenbild ist nicht aufgrund der Leistung, zeig mir, was du getan hast, gemäß dessen wirst du dann belohnt, sondern eigentlich dieses Wissen, Gott hat mich geschaffen, weil er mich liebt, und das ist die Begründung und auch die Rechtfertigung meines Daseins, nicht meine Leistung, meine Produktion. Und daher sind auch natürlich diese Diskussionen im Gesundheitsbereich und auch mit der mit dem Töten, sage ich mal, mit berufsmäßigen Töten von sogenannten Sterbebegleitern etwas Scheußliches, weil dadurch der Tod nicht mehr diese Würde auch des Gebärens bekommt, sondern eigentlich ein Versagen, das man möglichst schnell wegmachen muss, dass dann alles drumherum vorbei ist.
Der Tod, ein Versagen. Wie ist es denn, wenn in der Familie nun ein Todesfall eintritt? Ist das eine falsch verstandene Rücksicht, dass man Kinder bewusst davon fernhält? Weil dann könnte es ja erst recht nicht erleben und auch nicht integrieren.
Also ich will es mal etwas drastisch sagen, wenn Kinder von Sterbenden ferngehalten werden und dann sogar auch von den Verstorbenen ferngehalten worden sind und dann vielleicht erleben einen zugenagelten Sarg, dann müssen sich ja kleine Kinder fragen, wie kommt es, dass meine Oma jetzt von meinen Eltern hier in eine Holzkiste eingenagelt wird? Oder noch schlimmer, wenn sie auch das nicht wahrnehmen, man dann aufs Grab geht und sagt, hier unten liegt Oma. Und was muss in einem Kind vorgehen, wenn die Eltern plötzlich sagen, Oma ist, haben wir jetzt da eingegraben? Das bedeutet, dass der natürliche Vollzug auch für ein Kind wahrzunehmen, da das Leben, der Körper lässt immer mehr nach. Und das, was das Leben ausmacht, das, was die Großmutter ausmacht, die Person, die Seele, das zieht sich zurück aus diesem Körper. Und daher halte ich es auch immer gut, wenn die Kinder auch vorher schon bei dem Sterbeprozess immer wieder mitgenommen sind, auch den Sterbenden gesehen haben, wo sie sehen, da ist kein Leben mehr da, das ist nur noch Hülle. Um dann zu sagen, diese Hülle können wir jetzt wie in einem Schatzkästchen eingraben, aber das Eigentliche, was die Großmutter jetzt, sage ich jetzt mal, ausmacht, die darf weitergehen und wir bitten Christus, dass er entgegengeht und sie zum Ziel führt. Da kann man auch mit kleinen Kindern über die Verwandlung einer Raupe zum Schmetterling hin das relativ gut deutlich machen, was sich da jetzt abspielt. Das ist auch ein altes christliches Symbol für Auferstehung, diese Raupe, die zum Schmetterling sich mutiert dann.
Ja, das ist schön gesagt, wie Sie das beschrieben haben. Einerseits gibt es ja nun auch die Hospizbewegung, andererseits, wie wir festgestellt haben, der Tod ist weiterhin ein Tabu in unserer Gesellschaft. Er wird aus den Gängen des Krankenhauses am besten heraus manipuliert oder man macht schnell, damit es ja keiner sieht. Und man will sich auch die Konsequenzen vom Leib halten, weil das könnte ja unbequem werden. Man rationalisiert das alles weg, man macht es ungeschehen. Und da ist mir auch Elisabeth Kübler-Ross natürlich eingefallen, Psychiaterin und auch Begründerin der Sterbeforschung, die packte das Thema ja ganz ungeniert an und stellte eben auch fest, dass das Sterben aber heute auch grausamer sei als früher, weil es eben gerade so einsam, auch so mechanisiert und so unpersönlich ablaufe. Die Einsamkeit, die unpersönliche Behandlung setzen schon ein, wenn der Kranke aus der gewohnten Umgebung herausgerissen und hastig ins Krankenhaus geschafft wird. So ein Zitat von Kübler-Ross. Was können denn Verwandte, Begleitende tun, um dem Sterbenden auch in so einer oft menschenunwürdigen Krankenhausroutine dann noch irgendwas, etwas von Ruhe, von Trost und auch vom seelischen Beistand zu vermitteln, Pater Hubertus?
Also die Anfänge von Kübler-Ross sind sicherlich sehr interessant und eindrücklich. Sie hat leider später dann so eine kleine Seitenwendung gemacht, was dann manche Sachen auch problematisch erscheinen lassen. Aber Sie haben völlig recht. Also das Krankenhaus hat ja das Ziel, Leben zu erhalten. Und daher ist das Krankenhaus mit allen Maschinen und allem, was der Arzt da tut, eigentlich dazu eingerichtet, möglichst viel zu machen, wie in einer Werkstatt, sage ich jetzt mal, damit das Leben erhalten wird. Vom Auftrag des Krankenhauses her ist natürlich im Krankenhaus eigentlich nicht Sterben vorgesehen. Und darum ist es für Ärzte, ich erinnere mich an unseren Hausarzt zu Hause, der nie auf eine Beerdigung gegangen ist, weil dann sagt er, dann gestehe ich eigentlich den Leuten ein, dass ich Fehler gemacht habe oder dass ich nicht die Leistung gebracht habe. Also das Krankenhaus will an sich Menschen gesund entlassen oder besser entlassen, als sie reingekommen sind. Daher ist natürlich eine Intensivstation wirklich eigentlich der unschönste Ort zu sterben, weil dort die Technik vorherrscht. Und man sicherlich sich fragen muss auch, bei einem menschenwürdigen Sterben müssen wir noch mit allen Mitteln alle Maschinen anschließen oder wie kann jemand auch wirklich zu Hause in Würde sterben? Es ist natürlich so, wenn jemand zu Hause zusammenbricht oder nicht mehr atmet oder so, dass wir da automatisch den Notarzt anrufen, auch schon aus Angst, aus rechtlichen Gründen oder die anderen Geschwister und so. Also da merken wir, dass wir da plötzlich in eine unglaubliche Notlage kommen, um uns abzusichern. Aber für den Sterbenden selber ist natürlich die gewohnte Umgebung zu Hause mit den Menschen, die man lieb hat, wo man sich auch in guter Weise verabschieden kann, eigentlich der Idealfall. Und wenn man dann jemanden im Krankenhaus begleitet, ist natürlich wichtig, viel dort zu sein. Vielleicht kann man auch die Lieblingsmusik oder eine meditative Musik haben, die Atmosphäre auch durch Gebet und so möglichst intensiv zu gestalten. Das ist so ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich auch die Weise des Umgangs. Ist jemand noch ansprechbar? Kann man ihn nicht mehr ansprechen? dann auch zu wissen, dass wenn ein Sterbender zum Beispiel nicht ansprechbar scheint, dass er doch sehr vieles mitbekommt und dass wir ihm innerlich auch begegnen können und dass auch das, was wir ihm sagen, häufig bei ihm auch ankommt. Das bedeutet, dass wir zum einen sehr wach sein müssen und vorsichtig sein müssen, was reden wir eigentlich da nebendran schon oder wie reden wir auch über den Verstorbenen oder über den Sterbenden zum Beispiel. Und daher lade ich immer ein, eigentlich wirklich zum Gebet, auch zum Singen zum Beispiel, Kirchenlieder, die der Sterbende kennt oder Lieblingslieder, die der Sterbende kennt, aber auch diesen Dank auszudrücken oder um Verzeihung zu bitten, all das, was vielleicht vorher noch nicht möglich war, dass man das ganz bewusst ins Wort bringt, um dem Sterbenden doch auch in guter Weise zu entlassen und ihm auf den Weg zu helfen.
Man hört ja auch immer wieder von Beispielen, wo Familienmitglieder auch nicht aus dem Leben scheiden wollen, bevor sie nicht sozusagen auch ihre Lebensgeschichte ins Reine gebracht haben oder bevor es nicht auch innerhalb der Familie ja unter bestimmten Parteien eine Aussöhnung gegeben hat. Wir treffen natürlich auch oft Sterbende an, die ganz verbittert sind. Wie können wir denn ja Sterbende einfach zu auch einer Haltung anleiten oder auch das selber vorleben, dass wir zu einem positiven Rückblick kommen, auch egal wie das Leben war, auch wenn es wie ein Scherbenhaufen scheint, dass trotzdem eine ja bescheidene Dankbarkeit einfach sein darf und dass nicht Bitterkeit überwiegen.
Also ich würde dieses Thema der Bitterkeit würde ich gerne gleich anschneiden. Ich möchte aber davor vielleicht noch sagen, was es eigentlich auch heißt zu leben. Wenn wir sagen, leben bis zum Lebenende, dann ist ja die Frage, wie lebe ich eigentlich? Und ich glaube, wenn wir sagen, dass die Schöpfung in Geburtswehen liegt, ist eigentlich mein irdisches Leben eine Vorbereitung ja auf das eigentliche Leben. Wir können sagen, es ist ein Trainingslager oder eine Trainingseinheit, wo ich einübe, um es jetzt biblisch auch zu sagen, eigentlich einübe, die Liebe Gottes annehmen zu können. Das bedeutet, mein Leben ist hier, mir bewusst zu machen, ich werde geliebt. Und aus dieser Erfahrung, die ich vielleicht menschlich zum Teil nicht erlebt habe, aber doch weiß, dass ich gerade auch in den Sakramenten oder durch Christus hindurch, durch die Heilige Schrift auch hindurch erfahre, ich bin von Gott gewollt und geliebt und er hat mich in diese Welt geschenkt, damit ich in der Ewigkeit bei ihm dauerhaft sein kann. Und daher glaube ich, ist in der Tat der Vollzug des Lebens ein wichtiger Aspekt auch für das Sterben. Ich möchte zwei Beispiele machen. Das eine ist, oder drei sogar, das eine ist, dass Karl Rahner sagt einmal Tod als Tat, dass wir praktisch im alltäglichen Leben uns einüben, Dinge und Menschen loszulassen. Ich hatte gerade heute Morgen noch ein Gespräch mit einer jungen Frau, die durch eine ältere Dame erlebt hat, sehr angenommen zu sein und geliebt zu sein. Und sie hat sich dann so an sie festgekrallt, dass sie gesagt hat, ich habe dich mehr lieb als meine Mutter. Und das war dann der anderen Dame viel zu eng, so dass sie abrupt, um noch selber überleben zu können, diese Beziehung beendete. Da merken wir, dass wir dort, wo wir klammern, wo wir Menschen festhalten oder an uns auch an Materie festhalten, dass das uns etwas Hinderliches ist am Fortgehen. Daher glaube ich auch, dass manchmal in ein Altenheim zu gehen, es fast eine Gnade bedeuten kann, wenn ich dadurch wirklich meine Wohnung auflösen muss, mich von liebgewordenen Sachen, die mich ein Leben lang begleitet haben, trennen muss, um schon mal das hinter mir zu lassen. Weil ich glaube, dass wir in der Tat hier auf Erden, was wir hier auf Erden uns lösen, wo wir uns verabschieden, was wir hinter uns bringen, das brauchen wir nach dem Tod dann nicht mehr zu tun, was uns auch da schwerer fällt, als wenn wir es jetzt tun können, hier auf der Erde, im Leib. Also das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, das Loslassen einzuüben, sich nicht festzumachen an materiellen materiellen Dingen, an Personen, an Menschen, natürlich sich zu verschenken und zu lieben, aber nicht Besitz ergreifen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich hatte mal einen Herrn beerdigt, das war ganz nett, der mir seine Witwe erzählte, dass er 50 Jahre lang jeden Tag den Rosenkranz gebetet habe. Und im Gegrüßet seist du Maria sagen wir ja, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dieser Mann hat also 50 Jahre, bewusst oder unbewusst, 50 Mal am Tag sich auf diese Todesstunde bereitet und sie Mutter Gottes gebeten, sie möge ihm in dieser Todesstunde begleiten und dabei sein. Und das erzählte ich bei der Predigt seiner Beerdigung. Und ich sah, in der vorderen Reihe saßen eine ganze Reihe junger Frauen, die nicht diese Rosenkranzgebet pflegten und auch nicht ganz verstanden, um was es da ging. Und da bekam ich so einen Impuls zu sagen, also der hat eigentlich 50 Jahre lang Schwangerschaftsgymnastik oder Geburtsvorbereitungskurs gemacht, um dann diese Geburt ins ewige Leben wirklich zu meistern. Also auch da zu sehen, wir können uns im Gebet wirklich auch auf diese Zeit vorbereiten. Früher betet man dann zum Beispiel immer um die Gnade einer guten Sterbestunde und vor der Bewahrung eines plötzlichen Todes. Heute sagen wir ja, am liebsten wäre es mir, wenn ich tot umfalle. Das heißt, wir müssen diese Geburtsarbeit eigentlich nicht leisten, auch die Abschiedsarbeit. Viele Menschen sagen ja, ich verabschiede mich gar nicht gern, da bin ich immer so traurig, das mache ich nicht, darum gehe ich dann lieber. Aber gerade diese Abschiedsarbeit wäre auch eine Hilfe, später einmal auch wirklich gut zu gehen und nicht sich einfach still vom Acker zu machen und dann traurig zu sein, sich nicht wirklich verabschiedet zu haben.
50 Jahre Geburtsvorbereitung mit dem Rosenkranz, das ist ja wirklich ein sehr nettes, erheiterndes Bild eigentlich fast. Aber das heißt doch dann letztendlich auch, mein ganzer Lebensvollzug zeichnet sich dadurch aus, ob ich eigentlich mit der Realität lebe, dass ich einmal mein Körper sterben wird und ich daran glaube, dass ich dann ins ewige Leben hinübergehen kann, wenn ich auch danach lebe, oder aber, dass ich das vielleicht alles ignoriere. Also der Religionsphilosoph Romano Guardini hat einmal davon gesprochen, dass es ein richtiges und ein falsches Altwerden gäbe. Was heißt denn dann, das ist ja auch eigentlich umgekehrt die Frage, die wir heute behandeln, Leben bis zum Lebensende. Ja, was heißt das denn dann eigentlich, dass ich immer also in diesem Bewusstsein lebe? Oder wie meinen Sie das, Pater Hubertus?
Also im Bewusstsein zu leben, welches Ziel habe ich vor mir? Wenn ich jetzt plane, eine Reise zu machen, dann weiß ich ja, ich fahre in den Süden ans Meer. Das heißt, ich brauche kurze Hemden, kurze Hose, Badehose. Wenn ich aber ins Gebirge fahre zum Skifahren, brauche ich Anorak, Zipfelmütze, Handschuhe, Skier. Das heißt, wenn ich das Ziel meines Lebens nicht vor mir habe, dann weiß ich auch nicht, was ich einpacken muss oder was ich da lassen muss. Und so ist in der Tat dieser Schönheitswahn und dieser Jugendwahn eigentlich diese Idee oder diese tiefste innere Sehnsucht, ich möchte eigentlich schön sein und ich möchte von jemand schön erachtet werden. Aber durch diese Operationen, Cremes, Schönheitskuren etc. versuchen wir ein Zerfallsprodukt möglichst länger zu erhalten. Aber das eigentliche Produkt, was schön werden will und auch schön ist, das ist ja unsere Seele. Und wenn wir da einüben, diese Seele schön zu machen, dann glaube ich auch, dass wir selber wirklich schön sind, auch wenn wir faltig sind. Also ein Mensch, der wirklich eine innere Würde ausstrahlt, eine Wahrhaftigkeit ausstrahlt, eine Güte ausstrahlt, eine Liebe ausstrahlt, wird immer ein schönerer Mensch sein als ein Model, was, sag ich mal, kalt und etwas emotionslos, zwar ästhetisch attraktiv, aber sonst nichts rüberkommt, da ist. Also auch da, denke ich, ist jegliche Schönheitskur, wäre immer ein Gebet, Exerzitien, Beichte, Sakramentenempfang, hilft uns schöner zu werden, als wenn wir äußerlich versuchen, einen Zerfallsprozess, der ja von der Geburt praktisch an, oder wenn man es anders sagen will, ab dem 21. Lebensjahr sterben ja, glaube ich, unsere Zellen mehr und mehr ab. Und bis dahin ist der Aufbau, also Mitte 20er, also da sehen wir auch, unser Körper ist tatsächlich auf Sterben angelegt. Aber nicht dieses Sterben, ja, der ist wirklich zum Sterben angelegt, dass er auch zerfällt. Und wenn wir sagen, aufgenommen in den Himmel mit Leib und Seele, dass Gott ihn praktisch am jüngsten Tag neu schafft, nicht neu macht, sondern ihn uns schenkt, wie der Auferstehungsleib Jesu auch in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Also unsere Leiblichkeit hat auch ein Ziel, aber dieses irdische Leben hier hat erstmal den Himmel als Ziel und wir dürfen uns darauf vorbereiten. Wenn dann viele Menschen, wenn ich das noch gerade zum Schluss sagen darf, wenn dann noch viele Menschen singen in der Fastnachtszeit, alle kommen in den Himmel, alle Sünderlein kommen in den Himmel, dann merken wir auch, dass wir eigentlich dieses Ziel nicht ernst nehmen. Weil wir kommen eben nicht einfach automatisch in den Himmel, sondern wir brauchen wirklich diese Training, diese Einübung, dass wir das annehmen können. Und Sie hatten vorher das EWTN, das ist katholische Fernsehen, angesprochen. Ab November wird es eine neue Sendereihe über die 10 Gebote geben, die überschrieben ist mit die 10 Gebote, Gebrauchsanweisung für ein gelungenes Leben. Ich glaube, sich auf den Tod vorzubereiten, heißt eigentlich zu leben und wirklich mit Gott zu leben, in der Wahrheit, in der Versöhnung, im inneren Frieden, so dass eigentlich ein Mensch, der sich wirklich auf ein geistliches Leben bereitet, dann auch wirklich lebt, entwickelt, entfaltet lebt, gelungen lebt, aber auch dann eine gute Bereitung auf den Tod hat. Und wenn Sie jetzt den Romano Guardini mit falsch alt werden oder richtig alt werden ansprechen, dann ist es natürlich so, wenn einer nicht wirklich lebt, wird er auch nicht gut sterben können. Und mit Leben meine ich jetzt nicht im Freizeitpark auf die Kacke zu hauen, sondern mit Leben meine ich das, was ich vorher gerade benannt habe, aus diesem göttlichen Leben heraus zu schaffen und Christus immer ähnlicher zu werden. Und dann, glaube ich, auch können wir in Gelassenheit alt werden. Dann ist alt werden oder auch, dass wir körperliche Nachteile haben, dass wir schwächer werden, dass wir krank werden, dass wir nicht mehr so gut sehen, nicht mehr so gut hören. All diese Dinge sind dann natürlich eine immense Einschränkung und menschlich gesehen für uns schwierig. Aber sie verleiten mich nicht zu dem, dass ich unzufrieden und unwirsch werde, sondern ich glaube, dass ich es dann in guter Weise auch Gott schenken kann, das aufopfern kann, das annehmen kann und einfach sagen, es ist so, das nehme ich so hin und ich versuche das Beste draus zu machen.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine große Entlastung, wie Sie das beschreiben. Und dennoch gibt es ja einfach viele Menschen, die eine große Angst haben, auch mit Sterbenden umzugehen, einfach aus dieser Distanz heraus und aus dem Unfähigkeit oder dem Widerwillen, sich mit dem eigenen Tod dadurch auch auseinandersetzen zu müssen. Was raten Sie denn solchen Menschen dann konkret zu tun in diesem Fall?
Ja, also das ist sicherlich eine große Herausforderung. Ich glaube, dass es kreatürlich normal ist, dass wir vor dem Sterbevorgang Angst haben. Das heißt, dass wir vor den Schmerzen, dass wir vor der Entstellung, dass wir vor all diesen Sachen, dass wir da Angst haben, das halte ich für sehr natürlich. Dass wir vor dem Tod Angst haben, das hat uns eigentlich Christus genommen. Paulus schreibt einmal, tröstet euch nicht einander wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Das heißt, wir als Christen dürfen einander trösten, weil wir sagen, der Tod ist nicht dein Ende. Wir können wirklich auf Wiedersehen sagen. Also das bedeutet, das eine ist, wie kann ich Kraft schöpfen, den Sterbeprozess eines mir lieben Menschen zu begleiten? Und das andere ist, wie sehr habe ich die Angst vor der Trennung dann auch und dem letztendgültigen, jetzt ist es soweit. Ich glaube, dass manche Menschen natürlich auch diese Hilflosigkeit haben. Ich kann da nichts machen. Ich kann dir die Schmerzen nicht abnehmen. Ich kann dir diese Sorge nicht abnehmen. Ich kann dir das Sterben nicht abnehmen. Also da diese Hilflosigkeit. Vielleicht haben auch manche Angst, das zu berühren oder auch zu erleben, dass das ansteckend wäre, dass es übereinspringt, sodass da auch Leute Abstand halten. Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Begabungen dazu. Ich war in einem Krankenzimmer, wo ein Sohn eigentlich immer nur, wenn er kam, sich in eine Ecke setzte, hinter der Zeitung sich verbarg und dann schnell wieder gegangen ist, weil er es nicht aushalten konnte. Also diese Erfahrung gibt es natürlich auch. Aber ich denke, dass wirklich, und das scheint mir eines der wichtigsten Sachen zu sein, die man in dieser Sterbebegleitung oder im Altwerden, ich würde es mal das Altwerden auch sagen, man da sehr ehrlich miteinander umgeht und auch ehrlich sprechen kann. Ich habe mal erlebt, dass ich zu einem Sterbenden gerufen wurde, wo mir die Frau an der Tür sagte, also wissen Sie, mein Mann weiß nicht, dass er stirbt, aber wir haben es ihm auch nicht gesagt, also bitte sagen Sie es ihm nicht, wir wollen ihn nicht erschrecken. Und dann komme ich in dieses Krankenzimmer hinein und nach einer gewissen Zeit geht die Frau hinaus und dann nimmt der Sterbende meine Hand und sagt, wissen Sie, meine Frau weiß nicht, dass ich sterbe, aber ich weiß es ganz genau, dass ich sterben werde. Ich möchte meine Frau nicht erschrecken. Bitte sagen Sie es nicht. Und da habe ich mir auch gedacht, wie schrecklich eigentlich so eine Situation. Beide müssen einander vorspielen. Wir vertrauen, dass es wieder wird. Die hatten sogar Reiseprospekte da. Dabei konnten sie nicht die Zeit nutzen, sich zu bedanken, zu sagen, wie schön die Zeit war, dass sie wirklich jeden einzelnen Tag genießen konnten und sagen könnten, heute haben wir etwas Schönes miteinander erlebt, sondern eigentlich immer dieses Vertuschen und so tun, als ob. Und da glaube ich, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass man da sehr offen und sehr ehrlich miteinander umgehen kann, miteinander sprechen kann, dass eben Sterben was Normales ist, dass man dann auch zwischendrin mal ins Kino gehen kann oder sich auch freuen kann und man nicht auch mitsterben muss, sondern dass auch, dass eben man selber trotzdem weiterleben muss. Also das sind, glaube ich, alles Aspekte, die bei Pflegenden ganz wichtig sind, dass zum einen die Ehrlichkeit, aber auch das eigene Leben in einem guten Maße gelebt werden kann.
Ja, danke schön. Bis dahin einmal Leben bis zum Lebensende. Pater Hubertus spricht zu uns in der Lebenshilfe. Er ist Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. An dieser Stelle darf ich auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich einladen, sich zu Wort zu melden mit Ihren Fragen. Ja, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was belastet Sie in der Begleitung vielleicht eines Sterbenden? Oder wie hat sie vielleicht das ein oder andere auch schon entlastet, was Pater Hubertus gesagt hat, nämlich was heißt eigentlich Leben bis zum Lebensende? Sie haben gesagt, es heißt eben, sich auf den Tod vorzubereiten und das heißt eigentlich, das ganze Leben mit Gott zu leben. Oder das eine Beispiel, was Sie genannt haben, wo ein Mann 50 Jahre ganz konsequent und auch ganz treu jeden Tag den Rosenkranz gebetet hat und Sie das dann umschrieben haben mit einer Art Geburtsvorbereitung auf diesen ja, Geburtsprozess, nämlich des Abschiednehmens von der Körperhülle, des Abschiednehmens vom Leben hin dann zum Tod. Und ja, das eben eigentlich schon auch eine ganz, ganz gute Vorbereitung oder auch ein Bewusstwerden dessen ist, was dann auch einmal passieren wird. Nach der Musik geht es hier weiter mit dem Thema Leben bis zum Lebensende und dann wollen wir uns auch noch mit dem Versöhnungsweg beschäftigen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben bis zum Lebensende, das ist das Thema heute. Pater Hubertus Freiberg ist zu Gast. Er ist aus dem Haus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Dort ist er Hausgeistlicher. Ja, Leben bis zum Lebensende. Ein Thema, was uns nicht erst dann beschäftigen sollte, wenn wir kurz vor dem Sterben stehen, sondern eigentlich schon uns durch das ganze Leben hindurch begleitet. Und jetzt haben sich auch schon einige Hörer gemeldet. Ich darf die erste Hörerin begrüßen, Frau Dr. Klein-Rüschkamp. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch herzlich, Herr Pater.
Ja, grüß Gott, Frau Dr. Rüschkamp.
Ja, ich habe etwas anzumelden. Und zwar habe ich jahrelang Mein Mann begleitet, ich war auch praktische Ärztin, aber ich habe eine große Familie und deshalb war meine Aufgabe, meine Familie und meinen Mann, einen passionierten Landarzt, zu begleiten. Und der hat mit so viel innerer Freude die Sterbehilfe gemacht. Er hat ja auch die Menschen oft von Geburt an begleitet, ja. Ein Leben lang. Und deshalb war es für ihn auch eine gute Sache, Menschen auf den Tod vorzubereiten. Mhm. Und wenn er nachts oder irgendwann gerufen wurde, sagte er nur zu mir, bitte zünde eine Kerze an und begleite mich im Gebet. Dann fuhr er hin und hat die Familie zusammengerufen. Er hat seine Tasche an die Seite gestellt und hat mit der Familie so lange gebetet, bis der Mensch gestorben ist. Und hat sie auch vorher vorbereitet. Mhm. Und deshalb, ich verstehe sehr wohl dieses Gebet. Bewahre uns vor einem plötzlichen Tod. Denn dieser plötzliche Tod ist immer eine große Herausforderung für den Arzt und für die Familie und für den Sterbenden natürlich auch. Und das wollte ich nur sagen.
Ja,
und
da bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie ein großartiges Plädoyer für den Haus- und Landarzt damit gesagt haben und zur Ermutigung vielleicht auch vieler junger Ärzte, die diesen Dienst heute nicht mehr so gerne machen würden, dass das wirklich eine großartige Aufgabe ist. Und Sie sprechen sicherlich auch etwas an, was heute oftmals schwieriger ist, weil wir ja so verrechtlicht sind und dann mancher Arzt sicherlich die Sorge hat, wenn ich jetzt hier nichts mehr mache, dass mir dann einer sagt, der hat dann die Hilfe unterlassen, man hätte ihn dann noch ins Krankenhaus bringen können. Das ist heute so ein bisschen eine Not, wobei ich denke, dass viele Angehörige mehr oder mehr das auch miterleben. Also ich bin Ihnen da sehr dankbar, auch sehr dankbar, dass Sie so treu Ihren Mann da unterstützt haben. Das ist ja für viele Ärzte auch nicht mehr so einfach, dass die Ehefrauen da tatsächlich mittun. Es ist sicherlich auch, wenn ich da noch zwei Sachen dazu sagen darf, das eine, der heilige Josef, der Patron auch der Sterbenden, ist sicherlich jemand, den man immer wieder anrufen kann um eine gute Sterbestunde. Und was ich natürlich sehr wichtig finde, ist schon frühzeitig auch immer wieder den Priester mit einzubeziehen für die sogenannte Wegzehrung, also dass dort auch regelmäßig die Sakramente gespendet werden können, besonders auch die heilige Beichte, aber eben auch die Kommunion als Stärkung zum Hinübergehen und die heilige Beichte, dass wirklich ein Mensch wie fast von einer Zwiebel immer mehr auch schalenweise Dinge von sich abgeben kann, die ihn noch hindern durch dieses Nabelöhr, wie es Jesus einmal nennt.
Ja, ich weiß wohl, dass die Menschen sich danach sehnten, meinen Mann zur Sterbehilfe zu bekommen.
Ja.
Weil er hat auch immer mit den Priestern sich kurz geschlossen.
Mhm.
Das weiß ich wohl, dass sie oft zu zweit da gestanden haben. Aber das ist, glaube ich, davon hängt ganz viel ab, ob ein Arzt christlich ist, ob ein Arzt das genauso sieht, dass der Tod das Tor zum Himmel ist oder nicht.
Ja.
Darauf kommt es an. Und
herzlichen
das ist
Dank.
Eben ganz wichtig, dass wir unsere jungen Ärzte auch darauf vorbereiten, dass der Tod eben wirklich etwas ganz Besonderes ist im Leben eines Menschen.
Ja.
Herr Dr. Klein-Ruschkamp, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Plädoyer, was Sie hier abgegeben haben. Und wenn ich das so höre, dann sind das wirklich ja idyllische Verhältnisse. Also wenn ein Mensch als Arzt dann auch noch Sterbebegleitung gleichzeitig macht und auch sich da zusammentut, auch mit dem Geistlichen, vielleicht auch den Menschen wirklich von Anfang an begleitet hat, dann sind das Verhältnisse, ja, da können wir manchmal vielleicht wirklich von träumen, aber vielleicht sind auch gerade unsere Verhältnisse so, dass wir auch wieder mehr dahin kommen, das ja wieder so anzugehen.
Bin ich überzeugt davon und ich möchte gerade nochmal die Frage des Rufens des Priesters und auch des Spenden der Wegzehrung rufen. Viele Menschen scheuen sich ja den Priester frühzeitig zu informieren, weil sie sagen, es ist noch nicht so weit. Und dann kommt man erst hin, wenn der Sterbende vielleicht nicht mehr ansprechbar ist und man nur noch die Krankensalbung spenden kann. Ich finde es immer hilfreicher, wenn man schon wirklich frühzeitig den Priester einlädt zu kommen, damit tatsächlich wirklich auch die Wegzehrung, also die Heilige Kommunion, gespendet werden kann, dass auch tatsächlich die Heilige Beichte gespendet werden kann, so dass jemand wirklich auch nicht nur äußerlich materiell seine Sachen hier in Ordnung bringt, sondern dass er auch wirklich eben seine inneren Sachen in Ordnung bringt und somit dann auch befreiter und entspannter loslassen kann, um zu gehen auch. Ja.
Ich stelle mir das auch als einen großen Trost vor, dass der Mensch noch in seiner Umgebung Menschen hat, die ihn auch gekannt haben. Und da wäre ja auch dieser Aspekt der Einsamkeit, des Unpersönlichen, was dann einen großen Schreck, glaube ich, auch bei den Hinterbliebenen hinterlässt, wäre damit genommen. Also wenn es eben in einer vertraulichen Atmosphäre sein kann und wenn auch Menschen dabei sind, die ihn eigentlich auch schon begleiten und kennen. Ja. Was natürlich unsere Anonymisierung oder auch die Mobilität oft schwer macht, dass sowas überhaupt noch möglich ist.
Die Mobilität, aber auch die Arbeitswelt. Für viele Familien, da arbeiten die Jungen, Mann und Frau, so dass da auch kaum Kapazitäten da sind. Und da muss man sicher die Hospizhelfer und Hospizdienste, die Ambulanten, hoch achten und schätzen, die ja dann oftmals diesen Ersatzdienst für die Familien, sage ich jetzt mal, tun, sowohl an dem Sterbenden als auch an den Hinterbleibenden, da eine gute Begleitung zu machen, um denen zu helfen, dieses Loslassen gut hinzubekommen und danach dann auch mit der Trauer gut umzugehen.
Eine weitere Hörerin wartet in der Leitung. Ich hoffe, Sie sind noch da, Frau Kahl.
Ja.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kahn.
Bitte schön.
Grüß Gott, Herr Pater. Ich muss Ihnen was ganz schönes Erlebnis erzählen vom Sterben. Mein Mann ist vor 9 Jahren mit 59 gestorben, hat sich immer gewünscht, er möchte zu Hause sterben. Das hat er erleben dürfen. Eine halbe Stunde vorher hat er bei vollem Verstand die heiligen Sakramente nochmal empfangen können, Beichte. Und dann ist er friedlich eingeschlafen. Wir haben ihn die ganze Nacht bei uns gehabt und das war wunderschön. Die ganze Familie war auf wunderbare Weise versammelt. Ich glaube, sowas kann man sich nicht wünschen.
Großartig.
Sowas ist gnadig.
Das ist sicherlich Gnade, aber auch sicherlich Bereitung, dass Sie innerlich und äußerlich das auch so mitgetragen haben.
Ja.
Ja.
Sehr schön, vielen Dank. Ich glaube, wir brauchen auch diese Stimmen, die einfach Mut machen. Vielleicht auch anderen Menschen Mut machen, es so anzugehen oder eben sich vielleicht auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn dann noch mit Ach und Krach und mit Sirene und Blaulicht schnell vielleicht der Sterbende noch ins Krankenhaus gebracht werden soll. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, wenn er sich dann vorher ankündigt, dass man dann das auch wirklich wahrnimmt. Vielen Dank, Frau Kahl.
Danke.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ja, Versöhnungsweg, wie kann der aussehen? Er kann, ich denke mal, wenn einfach viel Unversöhntes im Leben da ist, viel Unverdautes auch. Wir haben im Vorgespräch auch von Traumatisierungen gesprochen, der Generation, der jetzt alten, älteren Generation, durch die Umstände, durch Krieg und durch Diktatur. Ja, wenn da vieles einfach nie aufgearbeitet wurde, Pater Hubertus, wie gehen Sie denn damit um? Also wenn Sie dann an ein Sterbebett gerufen werden.
Ja, also es ist so, ich hole noch ein bisschen aus. Wir im alten, in der Heiligen Schrift, aber auch in vielen alten Traditionen, wir immer eigentlich hören, höre auf den Rat der Weisen und Alten. Der Alte hat den Vorsitz, der Alte ist höre dessen Rat. Und ich erlebe jetzt immer wieder Menschen, gerade Ältere, die sehr unzufrieden, ich weiß nicht, Sie hatten vorher auch so einen guten Begriff, den fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, also die sehr unzufrieden mit sich und der Welt sind. Und das macht natürlich einem jungen Menschen keine Perspektive oder Freude, alt zu werden. Der denkt, um Gottes Willen, wenn ich dann auch so werde, das ist ja furchtbar. Also, und daher ist es notwendig, in der Tat wirklich zu schauen, für was kann ich eigentlich in meinem Leben danken? Wo sind Dinge, die ich zu verzeihen habe? Ich kenne viele ältere Menschen zum Beispiel, die sagen, mir kann gar keiner was vorwerfen. Ich habe alles recht gemacht. Ich spreche mit niemandem. Ich habe mit gar keinem Streit. Ich gehe allen Leuten aus dem Weg. da kann mir keiner irgendwelche Vorwürfe machen. Und das ist natürlich eine entsetzliche innere Vereinsamung auch und eine äußere Vereinsamung. Und dann, so wie Sie angesprochen haben, haben natürlich sehr viele Menschen erlebt, entweder den Krieg selber noch und da Traumatisierungen, die Flucht, die schrecklichen Zeiten nach dem Krieg, vielleicht auch den Kommunismus in unterschiedlichen Ländern, die Diktaturen. Also da Traumatisierungen auch durch Missbrauch, durch Schläge, durch Missachtung des Einzelnen. Und all diese Dinge sind wie ein Eifergeschwür in uns. Und unsere Psyche scheint so geschickt zu sein, damit wir überleben können, dass sie diese Dinge in verschiedene Tresore unserer Seele oder Psyche einsperren und die wie schwere Klötze da sind, aber wir nicht dran gehen, weil wir unbewusst wissen, wenn wir da dran gehen, das wird schmerzhaft. Und ich glaube, das fängt aber schon in jungen Jahren an, aber das bereitet ja eben auch das Alter vor, ist, dass wir wirklich uns bewusst machen müssen, was du jetzt lösen kannst, löse es jetzt. Und da denke ich auch, ist auch eine Hilfe wirklich einmal bewusst und mit vielleicht auch mit Hilfe an jemand anderem, dieses sein eigenes Leben zu betrachten, aufzuschreiben, zu erzählen, auch diese Schreckenserlebnisse. Denn ich denke, dass wir in der Tat diese benennen müssen, um sie dann auch wirklich loszulassen und abzugeben. Wie eine Verabschiedung, dass man praktisch dieses auch schmerzhafte Erlebnis nochmal wahrnimmt, es bejaht, es hat dich gegeben, um es dann auch zu entlassen. Und da glaube ich, dass sicherlich die Versöhnung und die Verzeihung selbst ein ganz wichtiger Aspekt ist. Wenn wir auch heute in den Generationen, das fängt ja jetzt auch an in den Generationen, auch die dramatischen Ehescheidungen zum Beispiel erleben, diese Enttäuschungen, auch Enttäuschungen von Beziehungen, da glaube ich, dass es wirklich sehr hilfreich ist und notwendig zu sagen, okay, ich versuche mal in nächster Zeit für die einzelne Situation zu beten, für das, was ich offenbaren will oder zeigen will, dass ich es gut verkrafte, um es so dann auch zu entlassen oder mich auch zu entschuldigen. Es gibt ja sicher viel Unrecht, wo wir auch Unrecht getan haben, wo auch Eltern auch oft in ihrer Hilflosigkeit, also es geht gar nicht so sehr um Schuld, sondern es geht um tatsächliches Verletzen auch, Dinge getan haben, wo sie sagen können, da möchte ich mich bei meinen Kindern noch entschuldigen oder ich möchte mich erklären und ich möchte auch meinen, die mir etwas zugefügt haben, auch Verzeihung schenken. Ich glaube, dass das ein großer Schlüssel ist für viele Möglichkeiten unseres Alltages. Und der zweite ist sicherlich auch die Frage der Dankbarkeit, dass ich bereit bin, nicht nur den Mangel zu betrachten, wie schlecht war mein Leben oder wie schlecht ist heute die Zeit oder wie bös sind heute die Menschen, sondern eigentlich wirklich diesen Dank jeden Tag sich bewusst zu machen, für was ich alles danken kann. Also nicht nur für die Gesundheit und Hauptsache, dass ich aufstehen kann und mich noch selbst versorge, sondern diesen Dank für Alltägliches, für Schönes, was wir so auch erlebt haben und auch erleben.
Ja, sehr schön, wie Sie das zusammengefasst haben. Jetzt haben wir noch zwei Hörerinnen, die ich zu Wort kommen lassen möchte, wenn ich Sie einfach dann um Kürze bitten darf. Frau Schulz ist die Erste, die uns erreicht hat. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Pater. Ich habe eine Frage. Ich bin Oma von 9 Enkelkindern.
Das hatte ich.
Und ab und zu schlafen sie mal bei mir, dass man auch mit den Kleinen betet. Und ich habe es als Kind erlebt, wir waren 7 Kinder, uns hat die Oma ins Bett gebracht. Und wir haben immer einen Vater unser und eine glückselige Sterbestunde als Kind beten müssen. Und ich habe es nie kapiert. Und erst jetzt, wie meine Schwägerin 4 Jahre Schwerstpflege gemacht hat, Schwerstpflege bei der Schwiegermutter, und die heute gesundheitlich so angeschlagen ist, und dann habe ich es begriffen. Dann habe ich es begriffen und ich habe es erlebt von Großmutter, Großtante, Mutter, alle Rosenkranzbeter, ohne Arzt und normal einfach eingeschlafen. Also, sollte man bei Kindern sowas erwähnen?
Also ich denke, es ist wichtig, den Kindern es in einer guten Weise zu vermitteln, dass sie keinen Schreck fürs Leben kriegen, beziehungsweise für Kinder ist es in den meisten Fällen sehr viel normaler und naheliegender, gerade auch wenn sie Haustiere oder sowas haben, als für die Elterngeneration. Die ist meistens eher empfindlich und schreckhaft. Aber zu sagen, weißt du, wir beten, dass das Leben gut gelingt und dass wenn wir zu Gott gehen dürfen, dass das der Übergang auch gut geht, dafür beten wir, das finde ich sehr legitim. Die Kirche betet ja immer auch für die Verstorbenen und dass man dann den Weg dahin auch bereitet, finde ich sehr gut. Ich sage auch meinen Erstkommunionkindern zum Beispiel, dass sie immer auch für ihren zukünftigen Ehemann oder für ihre Berufung beten sollen. Da kichern die immer, weil es natürlich sehr weit weg ist.
Ja, genau.
Aber es ist eine gute Bereitung auch. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Das ist, glaube ich, sicher eine große Gabe der Großeltern, dass sie die Enkel auch ins Gebet einführen und die Freude am Herrn ihnen zeigen. Also da bin ich Ihnen sehr dankbar und allen Großeltern, die sich da wirklich in einer guten Weise für die Enkel einsetzen, dass die Christus kennenlernen. Das ist sicher ganz wichtig.
Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Vielen Dank, Frau Schulz. Ihnen alles Gute weiterhin. Dankeschön. Frau Monika, die letzte Hörerin, die wir jetzt hier berücksichtigen können. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Eigentlich haben Sie, Herr Pater, schon das gesagt, was ich eigentlich mit meinem kleinen Beitrag noch da geben wollte. Und zwar, mein Vater, ich war beim Sterben meines Vaters dabei, als Älteste von 5 Geschwistern. Die letzte Nacht, obwohl ich diejenige bin, die am weitesten weg wohnt, im Salzburger Land, er in Münster. Und ich habe aber gespürt, ich muss jetzt hin. Ich war zwar vorher auch schon immer wochenlang bei ihm im Krankenhaus täglich. Und nachdem der Kleine eben, der Jüngste, einen Termin beim Arzt hatte, bin ich zurückgefahren und habe dann gespürt, so jetzt muss ich hin. Bin auch wirklich die letzte Nacht gekommen. Und es war eine ganz große Gnade, weil wirklich die Situation so war, dass der Vater aus der Gefangenschaft 1947 kam und ich ihn erst eben mit 7 Jahren kennenlernte und eben vorfand, dass er ganz verändert war, als er eben vorher beschrieben wurde. Nachher kamen meine 4 Geschwister auf die Welt und es war eine ganz schwierige Situation, weil der Vater eben durch die Kriegsereignisse sehr autoritär geworden war und es wirklich sehr problematisch war in der Familie und ich unsere Mutter eben bewundert habe, wie sie mit ihrer Gläubigkeit das so durchgehalten hat und wunderbar gemeistert hat. Auf jeden Fall in dieser letzten Nacht, wo ich beim Vater war und er dann zum Schluss nicht mehr sprechen konnte, aber voll da war, ich ihm dann in der Nacht um 3 Uhr auf einmal, muss ich ihm sagen, du Vater, bitte verzeih uns allen, uns Kindern, das, was wir dir getan haben, ne? Dass wir nicht so verständnisvoll waren und so weiter. Und da habe ich gemerkt, wie er ganz mitging und nickte und wie sich sein Gesicht dann so entspannte. Ich habe es leider verpasst zu sagen, dass auch wir dir verzeihen, aber das war irgendwo ganz selbstverständlich.
Ja.
Und er lehnte sich entspannt zurück und ich als Krankenschwester, die auch sehr gern bei Sterbenden, ich war auf der Intensivstation, habe eben gemerkt, was es für eine Gnade war, zu sehen, auch wie wirklich diese Sterbenden auch Gott begegnen.
Ja.
Denn er setzte sich plötzlich auf und ich hatte ihm vis-à-vis das heiligste Antlitz hingehängt, was ich sehr verehre. Und er schaute ganz mit überirdischem Blick. Er konnte sich normalerweise gar nicht mehr aufsetzen, aber in dem Moment schon. Und ich habe gemerkt, so, jetzt hat er das andere Ufer gesehen. Er hat Gott gesehen, lehnte sich zurück und war also total entspannt. Ich habe meine Mutter und Geschwister noch verständigt und wir haben dann eben diese letzten Momente miteinander verbracht im Gebet.
Großartig, Frau Monika, das werden wir einfach mal als Schlusswort.
Ja, genau, natürlich. Ich wollte nur sagen, auch mein Mann ist vor 4 Jahren eben an Gehirntumor im Haus gestorben und da war diese ähnliche Erfahrung, also andersrum jetzt, aber dass er eben diese Begegnung der Gottesnähe wirklich zeigte im großen Schmerz. Ne? Also das wollte ich nur sagen.
Ja, danke schön.
Danke. Sie machen auch mal Mut, ja? Dass diese Todesbegegnung mit dem Herrn wirklich eine Möglichkeit auch einer Begegnung ist. Und das möchte ich auch zum Schluss denjenigen sagen, die jetzt in Alter und Leid und Not auch da sind, dass wirklich diese Zeit ein Geschenk auch sein darf für die Kirche und für andere, dass sie wirklich auch ihren Schmerz oder ihre Einsamkeit oder so nutzen können als Zeit des Gebetes, was man vielleicht früher nicht so sehr hatte, und auch als Zeit der Hingabe und des Opfers für die Familie, für die Kirche, für die Menschheit, dass sie da wirklich sagen, ich schenk's dir, Herr, mach du was Gutes draus, so dass sie jeden Tag neu dankbar eigentlich für sich selber und für ihre Dasein sein dürfen, um somit auch zum Geschenk zu werden und nicht einfach zum alten Eisen.
Vielen Dank, Pater Hubertus. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie hier zum Thema Leben bis zum Lebensende da waren, dass Sie vor allem dieses sperrige Thema doch sehr leicht genommen haben. Also ich meine nicht leichtfertig, aber doch leicht erleichternd, und dass Sie uns auch wunderbare Bilder mit an die Hand gegeben haben, die, glaube ich, jetzt irgendwo so präsent sind, auch vor dem inneren geistigen Auge, und die es, glaube ich, wirklich einfacher machen und auch ja mit diesem Thema umzugehen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Alles Gute Ihnen.
Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, für all die noch mehr wissen wollen, Sie können sich gerne beim Hörerservice informieren über diese Sendung, wie Sie Kontakt herstellen können zum Haus Regina oder auch über den Sender unter der 0700 75 25 75 25, oder Sie informieren sich unter www.hore.org direkt auf unserer Homepage, wo Sie auch Sendungen über den Podcast herunterladen und nachhören können. Und Ihnen möchte ich noch einen Vers mit auf den Weg geben. Ein Vers zum Sterben, da heißt es: Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen, die den Lebenden die Augen öffnen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.